Wenn ich morgens dann aufstehe und mich gewaschen habe, liebe Geschwister, dann kommt für mich eine erfreuliche Aktion. Ich bereite mein Frühstück vor. Und das habe ich immer sehr gerne. Man geht doch, wenn man gekräftigt ist, etwas besser in die Schwierigkeiten des Alltags hinein. Und beim Vorbereiten des Frühstücks schalte ich meistens dann den Rundfunk ein und höre ich, was es da so Neues gibt. Und da habe ich doch vorgestern etwas gehört, das hat mich aufhorchen lassen. Die Unze Gold hat eine nie bisher erreichte Höhe erreicht. Und zwar weit über 1000 Dollar. Die Währungen, die andere Währungen, die sind unsicher, außer dem Schweizer Franken. Und jetzt treten sehr, sehr, sehr viele Menschen ins Goldgeschäft ein und meinen, sie könnten dadurch ihre irdischen Werte erhalten. Und ich habe etwas Ähnliches auf dem Herzen. Tatsächlich ist Gold auch der Eintrittspreis für das kommende Zeitalter Jesu Christi, wenn wir beten, dein Reich komme. Da spielt Gold eine ganz wichtige Sache. Nur sollte man das Gold in der richtigen Bank kaufen, in der himmlischen Bank. Und das ist dann echtes, hochgradig gereinigtes Gold. Das ist wirklich nötig, wenn wir teilhaben wollen an der zukünftigen Welt, die Gott auch versprochen hat und die ganz gewiss kommen wird. Lasst mich dazu aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 12 lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 bis 12. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in manchen Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist es offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Wenn wir heute in die Welt hineinschauen und die Berichte ein ganz klein wenig verfolgen und beachten, müssen wir genau feststellen, was wir im Einleitungswort schon gehört haben. Gott spricht und genau entsprechend seinem Worte geschieht das alles auch. Vor etwa 30, 35 Jahren hätte man nie denken können, dass ein Drittel der Lebewesen im Meer sterben würde. War unvorstellbar. Heute wissen wir das. wie die Lebewesen bedroht sind durch Schuld des Menschen. Und Gott hat das vorausgesagt und es geschieht auch so. Und wenn wir keine lebendige Hoffnung hätten, liebe Geschwister, dann wäre das alles ganz, ganz traurig und in meinen Augen sogar sinnlos. Man hätte nie erklären können, dass Vögel tot vom Himmel fallen, auf die Erde fallen, weil der Luftbereich derart verseucht und verschmutzt ist. Und die Anordnungen Gottes mit Füßen getreten werden. Und der Mensch dabei ist, sich selber zu vernichten. Und merkt nicht, dass der Teufel die Menschheit nach Armageddon treibt. Lob und Dank. Auch da brauchen wir nicht hoffnungslos sein. Denn der Herr Jesus wird rechtzeitig kommen, um dem Antichristen und seinem zerstörerischen Treiben, besonders auch was Israel und die Gemeinde betrifft, ein Ende zu bereiten. Ich könnte noch über Waldsterben reden, was da getrieben wird. Ich könnte über Kernspaltung reden, liebe Geschwister. Ein Mensch, der das nicht erlebt hat, eine Wiedergeburt, eine Besamung, ein Geburtswunder von oben her eingeleitet, kann Hoffnung gar nicht mehr richtig entfalten. Aber wir sind wiedergeboren, trotz allem zu einer lebendigen Hoffnung. Und was die Gemeinde, ihre Fertigstellung und Vollendung betrifft, was den Leib Jesu betrifft, dürfen wir festhalten. Wenn er gebeut, wenn er gebietet, dann geschieht's. Und das alles, obwohl man feststellen muss, dass die Menschheit trotz technischem Fortschritt, trotz hilfreicher Errungenschaften blind ist, wie zu Sodoms Zeiten. Für das Heil, für die Hilfe, für Frieden, für Freude, für Harmonie kein Gespür mehr haben, gehetzt, gejagt und getrieben werden nach vergänglichem Profit, vielleicht auch nach irdischem Gold, das seine Werte auch verlieren wird. Denn wir wissen um viel höhere Werte, denn wir sind nicht erkauft mit Silber und mit Gold, sondern mit etwas viel Wertvollerem. Aber wie möchte man das dem Zeitgenossen klar machen, dass es etwas Sichereres, Wertvolleres gibt als vergängliches Gold? Also diese Ereignisse, diese zerstörerischen Abläufe können einem schon Sorge bereiten, denn wir haben Kinder und wir haben Enkelkinder und deren Ergehen und deren Zukunft ist uns ja nicht gleichgültig. Aber jetzt steht da etwas drin, darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Das Ende ist kein Weltuntergang. Keine schreckliche Katastrophe. Wie habe ich hier gelesen? Es kommt ein Augenblick, da werdet ihr euch freuen mit, wie wird das so schön gesagt, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Das hat Gott bereitet, denen, die ihn lieben. Wir dürfen großer Freude entgegengehen, einem Freudentag entgegengehen. Aber ich muss euch gestehen, wenn ich diese Freude, die hier die Bibel meint, erklären soll, muss ich kapitulieren. Denn ein Mann, der viel bewanderter, viel mehr eingeführt war in den Heilsratschluss Gottes und in die Abläufe von der Ewigkeit her bestimmt, der wurde einmal entzückt. Wir denken, es war selber. dessen Bewusstsein wurde einmal in den dritten Himmel, in eine Herrlichkeitswelt mit hineingenommen. Ein Mensch, der keine Erlebnisse mit Gott hat, der legt solche Dinge weg, das Bewusstsein mit hineingenommen in eine herrliche Welt. Das kann ein Mensch, der Gott nicht erlebt hat, nicht verstehen. Und dieser Apostel Paulus sagt, und da hörte ich unaussprechliche Worte, eine Freude, die man mit menschlichen Worten, mit der Zunge, und wenn sie noch so gelehrt wäre, gar nicht aussprechen kann. Da gibt es sogar noch eine Steigerung in dieser Seligkeit, in dieser Freude. Der Maleachi sagt so schön, es kommt ein Tag, der wird brennen wie ein Ofen. Schreckliche Hitze für die Gottlosen, die sich weigern, dass Gott auch in ihr Leben ein Es werde hineinsprechen kann. Aber die Gottesfürchtigen, die werden aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Habe ich mal zugeschaut, dass der Bauer seine Kühe und die Kälber rausgelassen hat. Die älteren Kühe, die waren bedächtig. Aber die Kälber, die sind herausgekommen und haben gehüpft. Man wird die Freude gar nicht aushalten können. Überschwängliche Freude wird das sein. Also beides. Biblisch dargelegt. Nicht menschliche Zukunftsprognosen. Nicht menschlich-politische Zukunftsmusik. Sondern wie Gott sagt, der Mensch will seinen Lebensraum zerstören. Er zerstört Pflanzen und Tiere, aber im letzten Moment wird er kommen und ein neues Zeitalter einleiten. Aber diese Freude, die Gott geben möchte, die wir ansatzweise jetzt schon erleben und erfahren dürfen, liebe Geschwister, durch Wirkungen des Heiligen Geistes. Denn die Frucht des Heiligen Geistes, das ist nicht Eigenprodukt, das muss der Geist Gottes bewirken, ist Liebe und die zweite ist gleich Freude. Und wir haben im Psalmwort auch gehört, freut euch des Herrn. Und Gott hat den Menschen so geschaffen, als er ihm sein göttliches Wesen eingehaucht hat, in das Modell von Erde genommen, darin so geschaffen, dass er wie Gott auffahren soll mit einem Jauchzen. Gott will seine Kinder weniger traurig sehen als irdische Eltern. Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ein Angelten, Vorgeschmack darf der Erlöste, der Errettete hier schon haben. Ich hatte an den oberen Simmenwasserfälle, wo sie durch Lothar noch nicht so geschädigt und zerstört waren, dann einige Mal zu tun gehabt, weil ich dort in der Nähe Evangelisation hatte. Ich bin immer wieder gerne dahin gegangen, nicht um die Natur anzubeten, sondern um Gott anzubeten, weil er so eine wunderbare Natur geschaffen hat. Und da kam ich doch einmal hin, hatte mein Filmapparätchen dabei und weil dann gerade so an einer Stelle, wo der Wasserfall war und eine kleine Brücke am Ende und Gott hatte auch noch ein Friedenszeichen dazu geschenkt in diese irdische Natur, die so malträtiert wird, und hat einen Regenbogen über der Brücke und über die Stelle da geschenkt. Ich habe so Freude gehabt. Gott hat zu mir gesprochen. Durch die Natur, Denn daran kann man ja seine Weisheit und seine Allmacht erkennen, wenn man es mit den richtigen Augen sieht, liebe Geschwister. Zu allem kam dann noch ein Junge, der war so fasziniert. Ich denke, der hat das erste Mal gesehen. Der stellt sich vor die Brücke unter den Regenbogen. Und da kommt das nicht allzu kalte Wasser so in Dunst über ihn. Und da lässt er einen Schrei raus. Und ich konnte das festhalten. Ich nannte das den Urschrei. Das ist doch schön. Wenn man so etwas erlebt hat, echten Frieden und Freude, Entlastung des Gewissens und den Vorgeschmack, einen Vorschuss hier schon bekommen hat, da kann man doch sagen, unaussprechlich herrliche Freude. Noch etwas, was mich in diesem Wort so sehr bewegt, denn ich denke, ihr Jünglinge, die ihr schon etwas kräftigere Speise zu euch nehmen könnt, ihr habt den Bösen überwunden, denn das Wort Gottes ist in euch. Wenn das Wort Gottes nicht nur im Kopf ist, im Herzen bewegt werden kann durch den Heiligen Geist, liebe Geschwister, dann hat man solch eine ganz andere Schau. Und da freue ich mich so sehr, dass diese Seligkeit, die von Gott bestimmt ist, so habe ich hier gelesen, auf uns zu kommen, die Endzeitgeneration zu kommen, die wurde vorausgesagt. Also da hat Gott lange bevor es geschieht, auch schon etwas vorausgesagt. Durch die Propheten. Ich bin sehr bereist, missionarisch tätig gewesen, in vielen Bereichen der Erde. Und ich darf euch sagen, ich habe auch den Koran, ich habe auch fernöstliche Lehren tangiert. Aber wie die Bibel, so was Schönes, so etwas Klares, dass Gott Jahrhunderte, Jahrtausende etwas festlegt in seiner Liebe. Und dann man nachprüfen kann, wenn man in der Bibel zu Hause ist, wenn man die Bibel glaubt, kann man nachprüfen, jawohl, das, was er zusagt, das hält er gewiss. Hätten doch nur 10% unsere Politiker davon, dann würde es nicht gar so schlimm aussehen in der Welt. Das beeindruckt mich so. Und ich habe Freude, das zu beobachten, wie die Zusagen Gottes Stück um Stück haargenau nach seinem Plan sich erfüllen, trotz allem Negativen, trotz aller Machtdemonstration des Bösen. Noch eins muss ich hinzufügen. Ich würde mir ja eine Unterschlagung vorwerfen. Diese letzte Zeit, so turbulent, so gefährlich, so dramatisch, da hat ja Gott auch noch was versprochen. Das steht ein paar Verse vor meinem Bibeltext. Da steht geschrieben, dass Gott uns mit seiner Macht, mit Hilfe unseres Vertrauens durchtragen wird durch diese Zeit. Kann ich das meinem Gott zutrauen, dass er mich durchbringen wird, auch wenn es noch schwieriger wird? Jetzt habe ich aber da eine Sache, die mir auf dem Herz liegt, die möchte ich auch euch gerne zurufen. Hängt mit dem Text, den ich las, zusammen. Da steht geschrieben, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude, die ihr jetzt eine kleine Zeit, darf man auch nicht unterschlagen, traurig seid durch Anfechtungen, die nicht mit den Augen Gottes gesehen werden. Es gibt Anfechtungen, die können einem sehr zusetzen. Und das hat Gott in meinem Leben sehr zugelassen, damit ich andere besser verstehen kann. Aber hinzufügen möchte ich, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in die verschiedensten Anfechtungen, Zulassungen Gottes hineingeratet. Denn Gott hat mit diesen Zulassungen, mit dem Unangenehmen, was uns nicht gefällt, haben wir gehört, die Absicht, dass unser Glaube ein Gütezeichen hätte. Geduld, wie das vergängliche Gold, das im Feuer einen Läuterungsprozess durchmachen muss. Um diese Freude wirklich zu erleben, liebe Geschwister, dürfen wir sehen, wie Gott das alles macht. Aber wir dürfen auch erkennen, dass manchmal Anfechtungen nötig sind, beruflicher Art, persönlicher Art, finanzieller Art, auch gemeindemäßig gibt's das, damit das Gold, der Eintrittspreis, seine volle Gültigkeit hat, wenn dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, endet und ein neues Zeitalter, das Millennium Jesu Christi, beginnt. Da ist eine kleine Zwischenzeit. Jetzt muss ich das auch noch erklären. Ich will es kurz machen und nicht langweilig. Das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, kann man von der Bibel her verschieden bezeichnen. Die einen sagen, es ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Stimmt, der wirkt und arbeitet. Und ich hoffe, auch jetzt, hier, wenn wir beieinander sind. Andere sagen, es ist das Zeitalter der Gemeinde. Stimmt auch, in der Zeit, wo der Heilige Geist wirkt und arbeitet, arbeitet er auf der Basis der Gemeinde Jesu Christi. Denn von der Welt steht geschrieben, die kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn, weil ihr ihn erlebt habt. Andere sagen, es ist das Heilszeitalter. Stimmt auch. In dieser Zeit, Lob und Dank, jetzt immer noch, wird das Heil, das volle Heil, Glückseligkeit, jetzt schon angeboten. Paulus schreibt einmal, es ist der Tag des Heils. Und da freue ich mich. Und Geschwister, ich bin Gott so dankbar, dass er aus Gnade mir geschenkt hat, in diesem Heilszeitalter zu sehen und zu erleben, wie Gottes Gnade Menschen heilt, zubereitet auf das, was er vorausgesagt hat. Praktisch ist jemand hier, verzeiht, der Dreck am Stecken hat, unbewältigte Vergangenheit hat, Schuld auf sich geladen hat, Brandmal im Gewissen hat. Du darfst, so wie du bist, darfst du kommen. Heilszeitalter. Und wenn die Sünde gleich blutrot wäre, soll sie so weiß werden, wie der Schnee. Die Gnade verändert Menschen, schenkt einen regelrechten Neubeginn, so dass wir die Möglichkeit haben, sogar vor Gott so dazustehen, als hätten wir nie gesündigt, allein durch die Gnade Jesu Christi, Heilszeitalter. Das muss ich betonen, wenn ich über die Zwischenzeit etwas sagen möchte, wo die Anfechtung für den Einzelnen und auch für die Gemeinde massiver werden können, damit, ich sag's noch einmal, der Glaube das Gütesiegel Gottes bekommt. Dann haben wir das kommende Millennium, Jesu Christi. deutlich vorausgesagt, dass der Satan für 1000 Jahre gebunden wird, seine Macht und seine List, zerstörerische Macht und List nicht empfangen, entfalten kann. Wo der Herr Jesus Licht schenken wird, Friede und Freude bringen möchte, für die arme, vorher so gequälte Menschheit, wo atmosphärisch wieder alles reiner wird hier auf dieser Erde. Das Weltmeer wieder reiner wird hier auf dieser Erde. Und Wälder nicht durch Profitgier vernichtet werden. Und die Menschen untereinander Friede haben. Und ohne Revolution, ohne Waffengewalt Gerechtigkeit finden können, ist deutlich vorausgesagt. Es gibt auch Verheißungen, die beziehen sich haargenau auf diese Zeit, wo Jesus für 1000 Jahre auf Erden regieren wird. Die kann man jetzt nicht von Gott ertrotzen, weil sie für jene Zeit bestimmt sind. So wie das Heil für unsere Zeit bestimmt ist und am Ende der Seelenseligkeit unaussprechliche Freude bestimmt ist, aber für das 1000 Jahre Reich Jesu Christi nur einen Fall aus Jesaja, dann wird der Löwe vegetarisch werden, wird kein Fleischfresser mehr sein, wie vor der Sintflut. Und der wird umgänglich sein, ich möchte die Stelle nicht ausbauen, der wird mit Schafe und Lämmer zusammengetrieben werden. Das geht heute nicht. Du kannst nicht ein Schaf oder ein Lamm mit einem hungrigen Löwen zusammenspannen. Das geht nicht. Und der Knabe wird am Loch der Viper, manche übersetzen Otter, spielen, unbekümmert. Und ein gerade entwachsener Säugling wird seine Hand sogar ins Loch der Otter stecken. Das geht. Die Feindschaft ist weggenommen. Lieber Zuhörer, sag mir doch bitte mal, ist in deinem Inneren, wenn vielleicht auch verschüttet, doch nicht das Verlangen nach solchem Frieden, nach solcher Freude, nach solcher Harmonie? Durch die Erlösung wird das alles freigemacht wieder. Und wenn Jesus da ist, von außen nicht mehr bedroht, es muss sich doch noch eine Verheißung für jene Zeit in unsere Mitte hineinrufen. So wahr, als ich lebe, spricht der Herr, soll alle Welt voll werden von der Herrlichkeit des Herrn. Aber jetzt haben wir halt die kleine Zeit der Anfechtung. Manch einer hat in seinem Glaubensleben eine Epoche genau abgewogen, zeitmäßig, stärkemäßig beim Einzelnen. Aber auch die Gemeinde Jesu hat am Ende so eine kurze, schwierige Strecke. Die will ich jetzt ganz kurz charakterisieren, liebe Geschwister. Es sind 7 Jahre, bevor Jesus Christus wiederkommt. Eine schlimme Zeit hier auf dieser Erde. Und die sind noch einmal eingeteilt auf 2 mal 3,5 Jahre. Die zweiten 3,5 Jahre, von denen sagt die Bibel, das ist nicht meine Idee, meine Meinung, es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann, wo dem Bösen noch einmal eine ganz kurze Zeit zur Offenbarung seiner Brutalität gegeben wird. Da spielt dann Harmageddon eine Rolle und die Vernichtung der falschen religiösen Vereinigungen, der Hure Babel genannt, die wird auch vernichtet werden. Machtoffenbarung des Teufels in den zweiten 3,5 Jahre. Und in den ersten 3,5 Jahre, da redet Gott noch einmal, da hat er 2 Zeugen beauftragt. Noch einmal ein ganz ernstes Reden. Aber die Ablehnung, die wird schon so groß sein. Die Unbußfertigkeit, die wird die Menschen schon derart gepackt werden. Deshalb möchte ich sagen, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verhärtet die Herzen nicht. Erkennt doch, wie lieb Gott ist, wie gut er es meint. Und Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre. Sehr geholfen haben mir manchmal so Führungen und Leitungen meines Gottes, diese verschiedenen Epochen, Zeitabschnitten zu begreifen und zu verstehen. Ich wurde einmal durch einen evangelischen Pfarrer, der mit in unseren Versammlungen war, ohne dass ich es wusste, hatte ich einmal über die falschen Reichsgottesarbeiter gesprochen, über falsche Theologie gesprochen. Am Ende steht ein kleiner Mann da vor mir, schaut mir ganz bewusst in meine Augen und sagt, Bruder Wegner, heute hast du aber uns Pfarrer ganz schön drangenommen. Da sage ich, bitte um Entschuldigung, ich habe nicht persönlich gezielt. Es sollte keine persönliche Verletzung sein, aber das, was ich gesagt habe, das ist ja nicht ohne Grund. Ich bin doch gar nicht beleidigt, sagt er. Im Gegenteil, ich lade dich ein in meine evangelische Kirche. Ich hab's gar nicht so gern, wenn ein Nicht-Wiedergeborener bei mir auf der Kanzel steht. Zweimal habe ich hier eine Woche evangelisiert. Ich war so mit ihm verbunden und wir haben auch gegenseitig am Reich Gottes gedient. Einmal rief er mir an und sagt, du Heinrich, ich habe einen schweren, okkulten Fall, den will ich nicht alleine angehen. Würdest du kommen und mich unterstützen? Er hatte Urlaub gemacht im schönen Wallis und hatte die Leute zu sich eingeladen für 14 Tage und die waren da angesprochen. Die wollten ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen und haben aber festgestellt, dass sie okkult derart verseucht und gebunden gewesen sind, dass sie, ob ehrlich gewollt haben, nicht durchbrechen konnten. Da hat er gesagt, da muss geboten werden. Dieser Macht, die da blockiert, muss im Namen Jesu widerstanden werden. Da müssen Schlangen vertrieben werden. Ich kam dahin, weil ich mich zu ihm verpflichtet gefühlt habe. Und der Mann kam zum Durchbruch. Und so kam ich dorthin nach Wallis. Und was ich jetzt bei dem allem sagen möchte, die Heimreise, die war für mich so lehrreich, um Gottes Plan und Zeitabläufe besser zu begreifen und zu verstehen. Wenn ich von dort nach Hause gefahren bin, das war elendlang. Das ging 6, 7 Stunden, manchmal auch 8 Stunden. Da habe ich Markierungspunkte gesetzt. Gott hat auch Markierungspunkte gesetzt. Nicht menschliche Markierungspunkte. Ich habe menschliche Markierungspunkte gesetzt, aber Gott hat göttliche Markierungspunkte gesetzt. Aber weil ich so etwas Ähnliches erleben durfte, verstand ich es besser. Der erste Markierungspunkt war der Lötschbergtunnel, wenn da jemand schon einmal durchgefahren ist. 22 Kilometer unter dem Alpenkrater durch, wie viel tausend, hunderttausend Tonnen Gestein da über einem legen, darf man gar nicht daran denken. Und muffig war's auch und getrönt hat's auch. Und manchmal muss ein Gotteskind auch so eine Tunnelstrecke, wo's dunkel ist, nicht angenehm riecht. Ich hatte mal mein Töchterchen dabei, die hat gesagt, ja Papa, wie riecht's denn da so? Wann kommen wir denn da raus? Es war ihr ganz unangenehm. Vielleicht ist jetzt jemand hier in unserer Mitte durch so eine dunkle Phase. Aber wenn der Tunnel zu Ende war, dann habe ich gesagt, Lob und Dank, jetzt sind wir wieder da heraus. Hast du das auch schon einmal gesagt? Lob und Dank, dass ich aus dieser Anfechtungsphase oder Leidensphase herausgekommen bin. Dann habe ich in Bern sehr viele Dienste getan. Wenn ich da vorbeifahre, dann denke ich an meine Geschwister. Der dritte Markierungspunkt ist Freiburg im Breisgau. Viele Dienste habe ich da gedacht. Da fühle ich mich immer wieder im Gebet verbunden mit den Geschwistern. Ich will es kurz machen. Dann Karlsruhe, dann habe ich es nicht mehr weit. Da bin ich dankbar, jetzt weiß ich, jetzt geht's Richtung Stuttgart. Und dann kommt Pforzheim und dann bin ich daheim. Damals lebte die Mama noch, die hat immer gewartet, bis ich da war. Und da habe ich aufgeatmet, Mann, bewahrt worden, kein Unfall geschehen. Wie schön ist, und ich habe mich gefreut über die Ruhe, die ich da hatte. So gibt's Abläufe. Wir sollten Gott und seinen Plan verstehen. Jetzt aber noch etwas. Um da ans Ziel zu gelangen, um die schwierige Strecke, ob mit Entrückung, denn die Entrückten, die werden auch noch die ersten schwierigen Phase durchmachen müssen. Ich weise darauf hin, dass der Elia auch nicht sofort in den Himmel gerückt ist, als er die Nase voll hatte und gesagt hat, jetzt will ich nimmer weiterleben, es hat keinen Sinn mehr. Da musste er noch manches durchmachen. Aber um da bereit zu sein, da muss ein Glaube, jetzt bin ich schon wieder da, da muss Gold da sein, das nötig ist, um hineinzugehen in diese Freudenära, wo wir hüpfen werden wie die Mastkälber. Da hast keine Gelenkprobleme mehr, keine Rheumaschmerzen mehr, keine Kreislauf- und Herzprobleme mehr. Da wird ewige Jugend sein, um da in diese harmonische Seligkeit hineinzugelangen, muss der Glaube bewährt sein, den richtigen Reifegrad erhalten. Will ich auch noch etwas illustrieren, wo ich noch im Berufsleben war. Ich bin froh, dass ich nicht als Missionar auf die Welt gekommen bin, sondern auch das Berufsleben kennengelernt habe, ist sehr, sehr gut gewesen für mich. Da habe ich in Stuttgart in einer Firma gearbeitet. Wir haben Präzisionsdrehstähle hergestellt. Da war so ein Stahl- oder Eisenstück, das wurde genommen und darauf wurde ein Widia-Stück, heißt man das, Hartmetall, so hart wie Widia, mit dem man Dreharbeiten gemacht hat. Das musste da drauf nicht mit Uhu geklebt werden, obwohl das heißt, im Falle eines Falles klebt Uhu wirklich alles. Das hätte in dem Fall nicht gereicht. Das musste in den Lötofen hinein. Und dieses kleine Metallstück, dieses Widia-Stück, war hunderte Mal wertvoller als das Stahlstückchen, worauf das geschweißt wurde. Und die Natur Jesu, die Tugenden Jesu Christi haben bei Gott viel, viel mehr als deine biologische Natur, wenn sie nicht umgewandelt werden kann. Und da hatten wir eine Lieferung gemacht, da wurde geschlammt. Da wurden Teile hinzugefügt, andere Metallteile, Verbindungsteile. Und da musste die Hitze haargenau so angeheizt werden, dass das Trägerstahlstück von diesem Wertmetall nicht verbrannte. Es musste gerade anfangen zu verglühen. Dann musste das rausgenommen werden, wenn man das zu früh rausgenommen hat. Wenn die Hitze nicht erreicht wurde und wenn die Anfechtung nicht erreicht wird, wenn du streikst vorher oder einen Rückzieher machst, dann kann das nicht geschehen. Da hat es jede Menge Reklamationen gegeben. Und wisst ihr, was der Chef dann angeordnet hat? Jetzt müssen wir prüfen, nach so einer Art Stresstest müssen wir jetzt da durchführen, ob die Arbeit auch qualitativ für den Zweck ausreicht, für den es bestimmt ist. Man darf so ein Drehstück nicht in eine Maschine reinstecken und dann hält das edle Teil, das Edelmetall nicht, wenn es an die Arbeit geht und fällt runter. Das ist ein großer Schaden, können wir uns nicht erlauben wegen der Konkurrenz. Dann hat er mir eine Aufgabe gegeben und hat gesagt, Herr Wegner, Sie bekommen einen Gummihammer. Holzhammer kann man auch nehmen. Und jedes Werkstück, das auf dem Lötofen herauskommt, wenn es kalt geworden ist, dann nehmen Sie den Gummihammer und hauen mal ganz kräftig da auf das aufgelötete Stück drauf. Und wenn es dann hält, dann hat es die Stressprobe bestanden. Und wenn es runterfällt, zurück, es darf kein Stück mehr, das der Qualität unserer Firma nicht entspricht, aus der Firma hinauskommen. Wir ruinieren dann unser Ansehen. Ja, der Ruhm, das Ansehen, komme ich auch gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen. Ich war damals ja noch jung. Ich denke, so 25 Jahre, ich habe den Gummihammer gern genommen und habe mal kräftig da drauf geschlagen. Aber was machen wir heute Vormittag mit dem aus der Anfechtung Hitze auf dich gelöteten, die Natur Gottes? Verträgst du einen Schlag oder bist du gereizt und überempfindlich? Und ich weiß auch gar nicht, wen Gott in deinem Leben als Gummihammer benutzt. Es kann das Finanzamt sein, Arbeitskollege, kann Papa und Mama sein, es können die Kinder sein, die eigene Frau, der eine eigene Mann. Und in der Gemeinde heißt es ja auch, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und ich bitte, dass Gott Qualitätsarbeit an euch begeht. Und schad für jeden Schlag, der daneben geht. Ich bete sogar, dass es richtig trifft. Aber in erster Linie bei mir und dann bei euch auch. Schaut, das sind Dinge, die stehen da drin geschrieben. Also, das Ansehen, der Ruhm der Firma. Und jetzt steht hier geschrieben, zu Ruhm und Ehre Herrn, des Herrn Jesu Christi. Wenn da einer ankommt, der durchgehalten hat, bei dem die Natur Gottes mit Feuer aufgelötet, drücke deinen süßen Jesus-Namen brennend in mein Herz hinein, wenn die Natur Gottes durch den Heiligen Geist in dich hineingebrannt werden kann und der Schlag mit dem Gummihammer durchgehalten wird, dann wird Jesus gelobt. Nicht du, nicht ich. Da wird keiner sein, der sagen wird, na Herr, wie habe ich das gemacht? Du kannst aber froh sein, dass du mich hattest. Nicht so. Gott bekommt die Ehre. Zu Lob und Ehre. Jetzt muss ich doch ein ganz klein wenig noch schwärmen. Bitte kontrolliertes Schwärmen. Es gibt Schwarmgeisterei, die kommen nicht aus dem Geist, sondern aus dem seelischen Bereich. Aber es gibt eine Freude. Eine Freude, die man vielleicht unter Umständen vielleicht gar nicht einmal beherrschen kann. aber unaussprechliche Freude. Und das ist so schön. Ich denke, wie wird das sein, wenn alle da vor dem Thron Jesu Christi ihn loben, ihm die Ehre geben, nicht dem Paulus, nicht dem Kephas, nicht dem Apollos, sondern Jesus geehrt wird. Du, das wird eine Atmosphäre sein, wenn Lob und Anbetung auf eine Person, auf das Lamm gerichtet wurde. Erinnere ich mich richtig, liebe Geschwister? Ich will den Weg des Lammes gehen, haben wir gesungen. Das ist der Weg des Lammes. Jetzt bete ich immer, wenn ich daran erinnert werde, dass doch alle, die dieses sehen, diese Ausführung in Schwachheit hören dürften, dass doch keines da fehlen möchte, von niemandem heißen würde, draußen sind, sondern da, wo unaussprechliche Freude ist, Ruhm dem Herrn Jesus gebracht wird. Gott helfe uns. Amen. Wollen wir aufstehen? Ich hätte noch gerne gebetet. Herr Jesus, du hast versprochen, wenn zwei oder drei in deinem Namen beieinander sind, dann willst du da sein, willst die Mitte einnehmen. Und wenn du der zentrale Punkt bist, dann kann der Heilige Geist dein Wort beleben, die Herzen berühren. Dein Heiliger Geist kann uns unsere persönliche Situation und Lage klar machen, verständlich machen, deine Arbeitsweise erklären. Und du zeigst auch den Weiterlauf bis zur Vollendung der Gemeinde Jesu. Amen.
Als erscheint jener Tag, wo kein Herz leid wird sein, keine Trübsal und Not, keine Tränen, Angst und Tod. Frieden herrscht in jenem Land, an dem selgen goldenen Strand. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn mich Jesus einst ruft heim, meinen Heiland ich da seh'n, der aus Gnaden mich ersehn, und er nimmt mich an der Hand, führt mich durchs verheißne Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein.
Mir erklingt Freudensang aus des Herzens tiefstem Drang, denn mein Heiland nahm mich an, sprach mich frei von Sündenbahn. Drum ertönt mein froher Sang aus des Herzens tiefstem Drang. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein.
Keine Sorgen sind dort, Fried und Freud erfüllt den Ort. Keine Krankheit noch Leid, noch ein Jauchzen alle Zeit. Und für ihn
Gnaden mich ersehn, und er nimmt mich an der Hand, führt mich durchs verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn mich Jesus einst ruft ein, meinen Heiland ich da seh, der aus Gnaden mich ersehnt.